Ja, schön euch zu sehen, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier was erzählen darf. Ja, es geht um Videospiele, also es ist ein bisschen popkultureller. Und ja, wir schauen uns mal an, ob diese Videospiele, die es so heute gibt, ein Vorbild für die Schlachtfelder der Zukunft sind, wie Militärs damit umgehen, ob sie sozusagen eine Inspiration für die Militärs sind oder wie sich das da genau verhält. Hier kurz zu dem, was ich euch heute erzählen möchte. Es geht so ein bisschen, wir schauen uns erstmal so die nahe Zukunft an. Man könnte sagen, mit den militärischen Mitteln von heute für die Schlachtfelder von morgen, was damit gemacht wird. Da gehe ich auch auf so militärische Trainings- und Schießsimulatoren vor allen Dingen ein und komme dann so in die fiktivere Ebene, wo ich euch auch dann nochmal drei Videospiel-Szenarien genau vorstelle. Das wird vielleicht für die eine oder den anderen etwas fremd sein, aber es ist insgesamt, denke ich, trotzdem eine sehr interessante Welt und viele Menschen spielen halt diese Spiele und eben auch das Militär hat die sehr genau unter Beobachtung und in diesen Videospiel-Szenarien, die ich euch vorstelle, die werden dann halt immer fiktiver, da könnte man sozusagen dann sagen, mit den militärischen Mitteln von morgen für die Schlachtfelder von übermorgen wird das schon mal fiktiv dann eben dargestellt in diesen Spielen. Ja, zunächst aber erstmal ein bisschen bodenständiger zu militärischen Schießsimulatoren. Also es sind wirklich so Trainingssimulatoren, die ich jetzt meine, so Schießkinos, hat vielleicht schon mal die eine oder der andere gesehen. Und diese Trainingssimulatoren oder dieses militärische Training, das wird auch immer digitaler. Natürlich grundsätzlich immer das Ziel von Militär, von Regierungen, ihr Militär gut auszubilden, damit sie eben ja siegreich sind und eben ja gut Schlachten schlagen können. Also Kriegsvorbereitung ist da wirklich immer so die Überschrift, die darf man nicht vergessen, wenn man über dieses Thema redet. Und jetzt hat das Militär natürlich Probleme oder verschiedene Probleme. Zum einen, dass militärisches Training in der Realität natürlich sehr teuer ist. Ich habe mal rausgesucht, also eine von so einem Kampfpanzer, eine Granate kostet ungefähr 13.000 US-Dollar. Ja, und natürlich ist es dann preiswerter, digital zu üben, weil da kostet halt eine Granate halt nichts. Ja, höchstens noch die Stromkosten. Und der andere Vorteil ist auch dann für das Militär, dass dieses Training natürlich sehr einfach verfügbar ist. Das heißt, eigentlich braucht man nur einen Rechner, also ich könnte auch jetzt natürlich hier meinen Laptop benutzen oder so, und da kann man schon fürs Militär trainieren. Natürlich sagen so militärische Ausbilderinnen und Ausbilder, okay, nichts geht über den scharfen Schuss, man muss auch mal scharf geschossen haben, aber man kann eben trotzdem auch so, was so das Interagieren mit anderen Soldatinnen und Soldaten angeht, kann man sich auch gut austauschen und gut trainieren, wenn man das eben so rein digital macht. Und dann gibt es noch den Vorteil für das Militär, warum sie solche digitalen Trainingssimulatoren immer mehr verwenden, dass sie sich da eben eigene Szenarien schaffen können. Also wenn die Bundeswehr natürlich auf ihre Truppenübungsplätze geht, sieht halt alles irgendwie aus wie deutsche Umgebung. Aber sie wollen ja vielleicht für Afghanistan üben und da können sie natürlich dann, wenn sie sich so ein digitales, virtuelles Szenario aufbauen, können sie sich dann natürlich auch schon Afghanistan basteln und dann ihre Soldatinnen und Soldaten schon mal da reinsetzen. Und das große Ziel, was immer dahinter steht, ist, dass, wer Star Trek kennt, das Holodeck, ja, also sozusagen ein Raum, der dann halt ganz virtuell ist, wo man gar nicht mehr merkt, dass man da eigentlich in so einer digitalen Umgebung ist, auch mal da rechts dargestellt. Das ist natürlich dann wirklich nur Fiktion momentan, aber in diese Richtung soll es halt gehen und ja, gehen diese Entwicklungen. Ist jetzt vielleicht bisher sehr abstrakt, aber deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal an einem ganz konkreten Beispiel anhand des Sagittarius Evolution. Das ist der aktuelle Schießsimulator der Bundeswehr, das aktuelle Schießkino von Thales hergestellt, dieser französischen Rüstungsfirma, zu der wir auch morgen nochmal einiges hören werden, und in Zusammenarbeit mit Crytek. Und Crytek ist eigentlich ein Videospielhersteller. Das heißt, die stellen eigentlich so virtuelle Spiele her, also Ballerspiele, First-Person-Shooter. Allerdings nehmen sie einfach ihre Software auch, also das, womit sie solche Videospiele bauen, und lassen damit dann von Rüstungsfirmen dann verschiedene solche reale Trainings-, also diese Schießsimulatoren, diese virtuellen, dann herstellen. Das funktioniert über die sogenannte Cry-Engine. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Baukasten, mit dem man solche Szenarien dann bauen und basteln kann digital. Und den zeige ich euch mal. Und da seht ihr dann auch schon, ja, um welche Szenarien es sich dann da teilweise handelt. Ja, sieht aus wie ein Videospiel, ist eben auch ja, mit so einer Videospielsoftware hergestellt. Und diese Firma, die dieses Szenario da gebaut hat, was eben natürlich auch nicht irgendwie Deutschland war, sondern auch eher so Afghanistan und so weiter, die sind auch sehr stolz. Auf ihrer Website haben sie mal geschrieben, dass sie auch Atomkraftwerke simulieren können. Und ja, war natürlich so ein bisschen im Hinblick auch so ja, Iran-Konflikt und so weiter. Also da können dann vor allen Dingen US-Soldaten, die diese Software auch einsetzen, dann schon mal virtuell üben, wie sie dann die iranischen Atomanlagen genau stürmen, wenn sie das den Befehl dazu kriegen. Die Bundeswehr benutzt diesen Simulator auch, diese Software, ist da auch ganz stolz drauf. Ist auch hier mal ein kleines Zitat aus der Strategie und Technik von einem Oberstabsfeldwebel, der sich auch sehr freut, dass man jetzt diese Videospielsoftware nehmen kann, die eben sehr weit entwickelt ist, eben dann ja und dann für diese militärischen Zwecke einsetzen kann. Und hier seht ihr auch nochmal ein paar Bilder, wie das dann bei der Bundeswehr gemacht wird. Also da hat man dann zum Beispiel so einen G36 mit Luftdruckrückstoß und wahrscheinlich in der virtuellen Welt schießt das auch gerade aus. Man kann da auch einen Panzer reinstellen ins Schießkino und auch zum Beispiel die KSK, diese Kommando-Spezialkräfte in Kalf nutzen das eben auch, um damit so Panzerfäuste, so Raketen abzuschießen. Vorteil ist daran eben auch, dass man wirklich dann sich an jede Ecke der Welt setzen kann und da schon mal virtuell trainieren kann. Das funktioniert dann in diesem Fall bei diesem Simulator so, dass man sich dann so Geodaten nimmt, die man vielleicht so von Google Earth oder so bekommt, aber die vorhanden sind, vielleicht auch schon von militärischen Aufklärungssatelliten. Dann wird daraus so ein 3D-System gemacht, so ein 3D-Raster gemacht. Dann setzt man da noch die Infrastruktur hin, Vegetation, Detailarbeit. Und dann hat man sozusagen, wenn man jetzt, was weiß ich, auf der Krim einmarschieren möchte oder so, kann man sich das da schon mal nachbasteln, dann wissen die Soldatinnen und Soldaten schon mal, wie es da aussieht und kriegen da schon mal ein bisschen ja, Einblick und können dann sich auf solche Einsätze eben auch gut vorbereiten. Ja, es gibt auch dann immer einmal im Jahr eine große Fachmesse, also eine Militärmesse, die sogenannte ITEC, von der wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, weil die letztes Jahr in Stuttgart stattfand, in den Stuttgarter Messehallen. Ich habe ja auch mal den Event-Guide. Wer möchte, kann sich das nachher gerne mal angucken. Waren natürlich enorm viele Rüstungsfirmen dabei. Rheinmetall als großer Sponsor dieser ganzen Veranstaltung. 2014 war das Ganze schon in Köln. Da bin ich selber mal draufgegangen, habe mir das angeguckt und fand es sehr spannend, dass zum Beispiel, seht ihr oben links auf dem Bild, die NATO eine eigene Workshop-Serie, also eine eigene Arbeitsgruppenserie hat, Exploiting Commercial Games for Military Use. Das heißt, die NATO schaut sich wirklich jedes kommerzielle Videospiel, was rauskommt, was Militär thematisiert, an und schauen, was sie daraus machen können, ob sie damit so einen Schießsimulator basteln können oder ob sie das Szenario irgendwie anders verwenden können. Ja, auf der Messe selber, auf der ITEC, sowohl in Köln als auch in Stuttgart, waren natürlich dann wirklich auch große Rüstungsfirmen, Diehl, Maggot, ThyssenKrupp Marine Systems. Aber so der richtig große Player bei diesen militärischen Schießsimulatoren ist ein Unternehmen, das heißt Bohemia Interactive, hat seinen Sitz in Prag und stellt den Virtual Battlespace her, ist aber eigentlich auch ein Videospielhersteller ursprünglich. Die haben 2001 ihr erstes Videospiel rausgebracht und das fand ein australischer Soldat so gut, dass er die mal gefragt hat, hey, könnt ihr das nicht noch ein bisschen noch realistischer machen, sodass wir damit trainieren können? Und ja, das haben sie dann gemacht und mittlerweile verdienen sie mit ihren militärischen Trainingssimulatoren mehr als mit ihren Videospielen. Es ist jetzt gerade der Virtual Battlespace 4 auch rausgekommen, vor ein, zwei Wochen erst. Und der wird beworben als Whole Earth Virtual Desktop Trainer. Das heißt, die haben schon von Anfang an die ganze Erde schon mal nachgebastelt und ja, können das dann Militärs zur Verfügung stellen und dann kriegen die noch die richtigen virtuellen Fahrzeuge an die Hand gelegt und dann kann man dann da ja, virtuell schon mal üben. Interessant ist halt gerade bei diesem Unternehmen, dass da eine sehr enge Schnittstelle ist, eben weil die haben halt diesen militärischen Schießsimulator-Bereich, aber eben auch ihre Videospielsparte und die natürlich dann auch so ihre Software austauschen und ja auch durchaus heikle Szenarien in ihren Videospielen haben. Das sind jetzt hier die rechten Bilder, nämlich in ihrem aktuellen Videospiel, ARMA 3 heißt das, also Armed Assault 3, spielt es im Jahr 2035. Ihr seht es ein bisschen hoffentlich auf der Karte, die NATO ist ein bisschen ja, versprengt, Russland ist in dem Grünen zu sehen, hat seinen Einfluss auf Europa ausgeweitet und das Rote, was ihr seht, das ist der Iran. Ja, der Iran hat die Türkei erobert, ist gerade dabei, die griechischen Inseln zu erobern. Und das ist das Szenario. Ich habe mich auch mal mit dem Entwickler von diesem Spiel darüber unterhalten, warum sie denn jetzt den Iran als Feind genommen haben. Und der sagte halt, Ja, also wir sind ein westlicher Videospielhersteller. Natürlich wollen wir jetzt irgendwie keine westlichen, also Bösewichte haben, sondern ja, irgendwelche anderen. Russen können sie nicht nehmen, weil Russland halt auch ein guter Videospielmarkt für sie ist. China halt auch, wird auch immer größer, aber Iran halt, ne? So, ja, deswegen haben sie da dann Iran als Feind genommen. Sie haben es dann in der Endversion des Spiels noch ein bisschen verklausuliert und jetzt nicht den Iran direkt angesprochen, sondern nur, oh, das ist irgendwie ein Bündnis, wo der Iran drin ist. Aber ja, eben da schon der Iran quasi als Feind, und das ist ja halt so ein Beispiel für so ein Videospiel-Szenario. Ja, grundsätzlich zu diesen Videospiel-Szenarien, da natürlich immer, das muss man sich immer bewusst machen, worum geht es bei Videospielen? Es geht ums Geldmachen. Ja, also wir haben natürlich einfach Firmen, Aktiengesellschaften in den allermeisten Fällen, die wollen einfach Kohle machen, indem sie natürlich Unterhaltung verkaufen. Manchmal versuchen sie noch ein bisschen zu provozieren mit Szenarien, damit sie dann wieder in die Presse kommen und ja, dann noch mehr verkaufen. Teilweise geht es auch um so werbliche Aspekte, das heißt, dass irgendwelche Waffenhersteller diese Spiele unterstützen oder auch teilweise Armeen solche Spiele unterstützen. Aber grundsätzlich ist, okay, es ist ein Unterhaltungsmedium, die wollen Geld verdienen damit und das halt so gut wie möglich verkaufen. Und man muss sich immer bewusst machen, heutzutage ist es halt so, wir haben westliche Videospielhersteller, die halt meistens aus Nordamerika kommen, manchmal aber eben auch wie Bohemia Interactive aus Prag im Tschechien. Es gibt auch ein paar Deutsche eben wie Crytek, und die produzieren aber erstmal eben für einen westlichen Markt. Und deswegen nehmen sie natürlich Szenarien, wo natürlich der Westen erstmal die Guten sind und alles andere, Russland, China, Iran, was euch einfällt, das sind erstmal immer so die Bösen. Ein Spiel, was ich hier mal genauer vorstellen möchte, ist Ghost Recon Future Soldier. Das ist 2012 erschienen, das Ganze spielt im Jahr 2024 und da spielt man einen westlichen Kommandosoldaten, so einen Elitesoldaten, natürlich alles so Hightech, und man jagt russischen Atomwaffen hinterher, weil Russland, da gab es einen Putsch und die versuchen jetzt den Westen anzugreifen mit Atomwaffen und man muss sie natürlich aufhalten und sogar am Ende den rechtmäßigen russischen Präsidenten wieder einsetzen. Man ist da in Rolle natürlich von US-Truppen, also die dann für die Demokratie sozusagen sorgen in Russland. Und da zeige ich euch jetzt mal so einen kleinen Trailer, wo ihr mal seht, was da auch ja, für Future-Soldier-Sachen dargestellt werden. Und ja, er ist ein bisschen kriegsverherrlichend, könnte man sagen, aber das werdet ihr, denke ich, selber sehen.
CIA's asset is the priority. Locate, secure, and extract. Pepper here. Hostile contact, 12 o'clock. Charge set. Standing by for your go. Camo up. On my mark. 3, 2, 1.
Wurde das Töten choreografiert. Ja, und das ist so ein bisschen das Szenario, also sozusagen so kleine Kommandoaktionen. Es ist jetzt nicht dieses große Schlachtfeld, sondern so kleine Militäraktionen, die dann zum Erfolg führen und sozusagen die Welt verändern können. Und spannend ist natürlich dann, was einem so gezeigt wurde. Also ihr habt diese Hightech-Soldatinnen und Soldaten, es sind sogar nur Soldaten, gesehen. Also so optische Tarnvorrichtungen, ja, das Militär arbeitet dran, aber das ist wohl wirklich noch sehr weite Zukunft. Aber ein paar Sachen, die gibt es schon durchaus in der Realität. Also ihr habt zum Beispiel diese Zielvisiere, diese digitalen Visiere gesehen. Seht das da oben links auch nochmal auf dem Bild. Ja, sowas gibt es zum Beispiel beim Infanteristen der Zukunft. Das ist das mittlere obere Bild, also bei der Bundeswehr. Die haben natürlich auch mittlerweile ihre Infanterie ausgerüstet. dass sie besser geschützt ist, aber eben, dass sie auch sozusagen digitalisiert wurde. Das heißt, dass sie jetzt auch so einen kleinen Monitor in der Brille zum Beispiel haben, wo sie GPS haben, wo sie auch ihre eigenen Leute auf einer digitalen Karte sehen, wo sie natürlich vernetzt sind mit Drohnen, mit anderen Panzerfahrzeugen und so weiter. Also sowas gibt es durchaus schon. Sowas hat nicht nur die Bundeswehr, sondern eigentlich alle größeren Armeen haben sowas entwickelt. Gerade auch in den USA gab es lange Zeit auch Versuche mit so Exoskeletten, das heißt so Skelette, die man am Körper trägt, also nochmal so aus Metall verstärkt ist, womit man dann zum Beispiel besser rennen kann oder mehr heben kann. Wobei jetzt da jetzt gerade in diesem Jahr wohl in diesem Bereich weniger Geld investiert wurde von der US Army und man da wohl nicht so einen großen Erfolg sieht. Aber ihr habt auch gesehen, dass da zum Beispiel auch eine Drohne eingesetzt wurde in diesem Video und ja, sowas ist natürlich dann auch mittlerweile so das Ziel, dass sowas dann Alltag auf dem Schlachtfeld wird, beziehungsweise bei so kleinen Kommandoaktionen. Also da seht ihr, okay, dieses Spiel, was 2012 herausgekommen ist, das spiegelt da durchaus die Realität wider. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass es so weit in der Zukunft ist. Ja? Also viele der Dinge gibt es halt schon. Es ist halt nur ein bisschen extremer noch bei diesem Ghost Recon Future Soldier. Das nächste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Call of Duty Black Ops 2. Und da jetzt gleich zu Anfang mal erstmal ein Video, ist eben von 2012. Und da erfahrt ihr jetzt so das meiste über die Story. Ja, spielt im Jahr 2025. Also in 6 Jahren. Macht euch auf was gefasst.
Say for the fact that I'm still alive. None of this surprises me. Technology got stronger, but we got weaker. We built computers, robots. Unmanned armies, and no one ever asks.
This product not yet rated.
Ja, also Jahr 2025 könnte übel werden. Ja, also in diesem Spiel ist das Szenario, dass es in Mittelamerika einen ja sehr populären Machthaber gibt, der seinen Einfluss ausweitet, auch so ein bisschen soziale bewegungsmäßig. Also der wird jetzt auch in dem Spiel gar nicht mal als total böse dargestellt. Und der schafft es halt, sich einen amerikanischen Supercomputer unter Kontrolle zu bringen und hackt dann die ganzen autonomen Drohnen, die die USA haben, und setzt sie halt dann gegen die USA selber ein. Also ein durchaus interessantes Szenario, was eben auch nicht ganz unkritisch ist. Ja, ist jetzt nicht so, dass da Drohnen total eben abgefeiert werden, sondern ja, wird eben auch gezeigt, was da durchaus passieren kann. Das ganze Spiel sehr beliebt, weltweite Verkäufe 30 Millionen Exemplare. Ja, also das muss man sich durchaus mal bewusst machen, wie viel Einfluss dann auch solche Videospiele haben. Und interessant ist, dass der Herr hier rechts, das ist Peter Warren Singer, der hat das Szenario mitgeschrieben. Der ist Princeton-Absolvent, arbeitet bei einem US-Think-Tank und hat schon verschiedene Bücher geschrieben über so fiktive, aber eben mögliche Militärszenarien. 2003 war sein erstes, wo es so um private Militärfirmen und so Söldner ging. Und auch sehr berühmt von ihm war 2009 ein Buch, wo es so über vernetzte Kriegsführung, autonome Waffensysteme ging. Also das schon 2009, also vor 10 Jahren. Ist sozusagen so ein Vordenker. Und für diese Arbeit oder für diese Sache, was er macht, dieses militärisches Vordenken, da wurde er auch durchaus auch schon vom US-Verteidigungsministerium angestellt. Ja, also der verkauft sozusagen seine Science-Fiction sowohl an Videospielhersteller, die daraus solche Szenarien basteln, als auch eben ans Militär, die dann daraus ja, ihre Strategien entwickeln. Eben an beide Seiten. Ja, und dass es durchaus eben ein ernstzunehmendes Szenario ist, was da in Black Ops 2 auch gezeigt wurde, zeigen so neuere Entwicklungen. Also 2017 jetzt gab es einen Artikel darüber, dass es jetzt schon so kleine Drohnen gibt, die eben auch so Maschinengewehre betätigen können und damit attackieren können. Es gibt natürlich eh diese Drohnen, die ihr da gesehen habt in dem Video, so allein von der Bauform her gibt es mittlerweile auch einige Drohnen, die RQ-180 zum Beispiel, die Taranis-Drohne, es gibt auch so Kamikaze-Drohnen und es wurden ja auch schon durchaus Drohnen gehackt, beziehungsweise irgendwie unter Kontrolle gebracht. Da gab es ja 2011 den Vorfall mit der US-Sentinel-Drohne, die vom Iran ergattert wurde, weil irgendwie das GPS oder so gestört wurde. Auf jeden Fall haben sie sie irgendwie dann unter ihre Kontrolle gebracht. Also ist gar nicht so total unwahrscheinlich, dieses Szenario, was da in Black Ops 2 passiert, dass mal so eine Drohne gehackt wird. Ich meine, da war es jetzt die ganze Armee. Es könnte natürlich übel ausgehen. Aber ja, ihr seht, da wird sich sozusagen schon an der Realität auch orientiert. Ja, das letzte größere Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist Call of Duty Ghosts. Call of Duty ist eben so eine wirklich sehr große Videospielreihe. Dieses Spiel wurde 28 Millionen Mal verkauft, also ein bisschen weniger als der Vorgänger. Spielt nahe Zukunftsszenario. In dem Szenario ist Südamerika der Böse. Ist aufgestiegen wirtschaftlich, die USA sind eher ein bisschen niedergegangen und dann geht es da eigentlich um genau das, was auch Jürgen vorhin erzählt hat, es geht nämlich um Weltraumwaffen.
Never expect something you trust to turn against you. The rods didn't just decimate the land. It left us open to full-scale invasion. Our new enemies advanced from south of the equator, overwhelming an already crippled nation. But I trained you well. And you won't be alone. A man who truly loves his country doesn't just give his life. He gives his sons.
Ja, auch heftiges Szenario, auch heftige, bekloppte Aussage. Ja, also ihr habt gesehen, es gibt in diesem Spiel eine Weltraumwaffe, die heißt Odin, seht ihr da auch auf dem Bild. Also es ist eine US-Weltraumwaffe. Problem da ist so ein bisschen so wie im Vorgänger, die Weltraumwaffe wird gekapert, eben von diesen Südamerikanern, die in diesem Spiel der Feind sind und dann eben gegen die USA selber eingesetzt, findet auch gleichzeitig eine Invasion statt und auch in dem weiteren Spielverlauf werden halt noch weitere Weltraumwaffen ins All geschickt und ja, dann geschieht der Krieg eben auch aus dem All heraus. Und ja, eigentlich genau das kann ich eigentlich ein bisschen abkürzen, was Jürgen eben gesagt hatte. Auch da sind aktuell diese Entwicklungen eben, dass es halt so in diese Richtung geht. Ja, und auch da das Thema Weltraumwaffen ist natürlich auch eigentlich kein total neues. Damals die SDI-Initiative von Ronald Reagan, da ging es natürlich auch schon in die Richtung. Problem ist natürlich bei Weltraumwaffen immer, dass es auch schon Anti-Weltraumraketen oder Anti-Satellitenraketen gibt und eigentlich solche Satelliten sehr anfällig sind, eben noch für Angriffe sogar noch von der Erde aus. Ja genau, ich komme auch langsam zum Schluss und bin sogar einigermaßen in der Zeit. Hier zeige ich jetzt kein Video zu, aber will es kurz erwähnt haben, das ist jetzt der 2016er Ableger dieser Videospielreihe Infinite Warfare, geht eben noch weiter in die Zukunft. Das Ganze spielt da im Jahr 2080, ist natürlich noch ein bisschen abgedrehter. Interessanterweise hat sich das Spiel auch nur noch 14 Millionen Mal verkauft. Also halb so viel wie das, was ich vorher vorgestellt habe. Was eben durchaus zeigt, also wenn die Szenarien zu abgedreht sind, irgendwie dann mögen das anscheinend viele Spielerinnen und Spieler nicht. In dem Spiel geht es darum, dass die Erde mit oder die Menschheit hat mittlerweile alle Planeten in so einem Sternsystem ja kolonisiert und auf der Erde gibt es dann die United Nations Space Alliance und die Siedler von den anderen Kolonien haben sich aber dann wieder gegen die Erde gerichtet, das Settlement oder die Settlement Defense Front, und da findet dann sozusagen ein so ein Krieg statt, um sich abzuspalten. Natürlich das Ganze mit irgendwelchen Raumschiffen und so, aber eben auch viel mit so autonomen Kampfrobotern, die dann wirklich auch ganz autonom handeln, gegen die man dann kämpft, die aber teilweise auch auf der eigenen Seite eingesetzt werden. Wie schon gesagt, das war dann ein sehr abgedrehter Szenario. Das Spiel, was dann danach kam, 2017, war dann Zweiter Weltkrieg. Also da geht man so back to the roots irgendwie, wenn es irgendwie zu abgefahren ist und die Verkäufe sinken, lieber mal wieder zurückgehen. Ja, das waren jetzt nur ein paar Szenarien. Man könnte da natürlich wirklich Tage und Wochen füllen, was so Videospiel-Szenarien sind. Battlefield 4 China Rising, könnt ihr euch denken. Ja, also hier geht es eben um China. Es geht so Anti-Drogen-Bolivien-Szenario oder Kolumbien-Szenario. Es gibt auch Sachen mit Söldnerfirmen und so weiter und so fort. Man kann jetzt seit einigen Monaten auch am Brandenburger Tor Krieg führen und den Dritten Weltkrieg ausfechten. Also da gibt es sehr, sehr viele Szenarien. Aber man muss immer, und das ist so jetzt mein Fazit, immer schauen, natürlich diese Videospiele eben von westlichen Herstellern für einen westlichen Markt. Und es gibt da eigentlich wenig Fachexpertise zu, also Leute, die sich so Videospiele genau auch so politikwissenschaftlich ansehen. Aber einen gibt es, der das sehr gut macht in den USA, der Roger Stahl, der hat ein Buch geschrieben über Meditainment, so dieser Militär und Unterhaltung, also Entertainment-Komplex. Und der sagt, ja, die Spielehersteller verwenden von der Politik vorgegebene und in der Öffentlichkeit akzeptierte Feindbilder. Das heißt jetzt nicht, dass Trump sagt, okay, wir wollen mal was gegen China machen, also macht mal antichinesische Videospiele, sondern das heißt einfach, dass die Videospielhersteller gucken, okay, wer ist gerade so angesagt als Feind, irgendwelche arabisch aussehenden Menschen oder sowas, oder sind es jetzt, also die Russen sind stark im Kommen gerade, also auch in Videospielen, das sieht man dann halt immer, das dauert so ein, zwei Jahre und auf einmal hat man wieder Videospiele, wo die Russen dann der Feind sind, oder zum Beispiel auch dieses Mittelamerika, Südamerika, das war halt ein paar Jahre nach Chavez und sowas in Venezuela, wo man sieht, okay, da ist dann das sozusagen die Inspiration dafür. Insgesamt muss man aber sagen, dass so, und ich denke und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen klar machen, diese Videospiele, die sind oft jetzt nicht total fiktional, sondern sie greifen schon Entwicklungen auf, die es heute gibt, aber das Militär denkt sie halt noch weiter. Ja, also das ist jetzt für viele von uns ist das jetzt vielleicht überraschend, so ein autonomer Drohnenkrieg oder sowas, aber das Militär denkt das durchaus. Ja, also es geht jetzt miteinander einher. Es ist jetzt nicht so, dass sich bei aktuellen Videospielen das Militär daraus total die Inspiration zieht. Ist eher so, dass halt in aktuellen Videospielen diese Trends, die es militärisch gibt, halt autonome Waffen oder im Weltraum und so, das wird halt mal konsequent zu Ende gedacht, in eine bestimmte Richtung natürlich, aber ja, so geschieht das halt. Ja, und als letztes ein kleiner Aufruf, wer gerade irgendwie einen Job sucht. Die französische Armee hat vor ein paar Monaten eine Ausschreibung gemacht, da konnte man sich bewerben als Science-Fiction-Autorin oder Autor, weil da tatsächlich 4 bis 5 Leute angestellt werden sollen, die nur so fiktionale Sachen sich ausdenken, damit sich dann das französische Militär ausdenken kann, was sie dagegen tun kann, wenn das Realität wird. Also auch solche Sachen gibt es vielleicht ein bisschen abgedreht, aber ja, man sieht da, wie ernst sie sowas nehmen. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt, ich habe hier bei Emmy verschiedene Studien zu verschiedenen Spielen geschrieben. Leider liest sich niemand gerade, der oder die selber Videospiele spielt, solche Studien durch. Deswegen habe ich das Ganze meistens auch nochmal in Videos verpackt auf dem YouTube-Kanal, den ich mal lange Zeit betrieben habe. Games and Politics heißt der. Da könnt ihr auch vieles von dem, was ich heute gesagt habe, nochmal euch als Video ansehen. Und da hinten kriegt ihr auch das Buch, das ich geschrieben habe. Genau, dann danke ich euch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Michi. Gibt's Fragen oder Diskussionsbeiträge? Hier, das war als erstes.